Das ist natürlich der Titel unserer Predigtreihe heute ein bisschen komisch. Drehmoment Teil 2 und heute heißt es verdreht. Und da stellt man sich berechtigt die Frage, wer ist denn da eigentlich verdreht? Ist der Thorsten Westholt verdreht? Und bis gestern war ich ganz schön verdreht. Ich habe nämlich die ganze Woche eine ganz fiese Erkältung gehabt. Und wenn ich ab und zu hier mal ein bisschen rumröchle, dann ist das also keine Show, sondern dann ist es noch das die Spätfolgen dieser Sache. Aber irgendwo haben wir auch den Dreh noch bekommen. Und gestern habe ich mit meiner Frau in letzter Sekunde noch das ganze Zeug zusammengebastelt. Und we proudly present unsere erste eigene PowerPoint-Folie. Das ist ja natürlich nicht. Normalerweise haben wir uns ein paar PowerPoint-Checker hier, die machen das mal.
Und ich habe sie nochmal abgegeben und so, weil wir hatten bis vor kurzem keinen Computer, der so ein modernes PowerPoint hat. Und jetzt haben wir einen und so. Und dann wollte ich die Woche eigentlich vorbereiten und aber krank und keinen Bock und so. Und dann hat meine Frau sich gestern erbarmt und hat also da das zu einem großen Teil gemacht. Und das ist also das erste Mal ein Eigenwerk. Ich hoffe, man merkt es nicht. Gut, also. Aber hat schon was mit der Predigt zu tun, das verdreht. Das mache ich jetzt noch nicht so ganz viel dazu. Das kommt im Laufe der Predigt schon ein bisschen raus halt. In unserer Reihe geht es um zwei Aspekte, hat der Christoph letzte Woche ja schon erklärt. Nämlich einmal, wie kann ich die Bibel, dieses schöne, alte, schlaue Buch, ein paar tausend Jahre alt, und hier ganz konkret am Beispiel von Gleichnissen, überhaupt ein bisschen besser verstehen. Das heißt, wie lese ich überhaupt in der Bibel? Kein einfaches Unterfangen, wenn man da mal so mit anfängt. Es geht also einmal, heute auch in einem Teil der Predigt, um Methode, um, wie man das so schön theologisch ausdrücken würde, um Auslegung. Und wir wollen euch einfach, indem wir euch ein bisschen was über dieses Handwerkszeug so zeigen, praktisch, wollen wir euch ganz konkret Lust darauf machen, dieses schöne Buch mal selber in die Hand zu nehmen und selber darin zu lesen, weil wir nämlich eine Überzeugung haben. Wir haben eine Überzeugung, dass dieses Buch hier, diese Bibel, eines der besten Wege ist, Gottes Reden zu hören. Es gibt vielleicht einige Möglichkeiten, das zu tun, aber es ist eine ziemlich gute Methode, das zu tun und ihn dabei besser kennenzulernen. Und es ist nichts besser, als Gott wirklich persönlich besser kennenzulernen. Was wir hier tun, oder was ihr gerade hier macht, euch irgendwas anhören von irgendjemandem, der ein Thema vorbereitet hat, das ist die zweit- oder drittbeste Möglichkeit, sich da ranzuwagen, Gottes Reden zu hören. Das Beste ist, selber diese Erfahrung zu machen. Und das gönne ich euch und ich hoffe, dass diese Reihe euch wirklich dazu bewegt, die verstaubten Bibeln mal aus dem Schrank rauszuziehen oder vielleicht euch überhaupt mal eine zu kaufen und euch damit zu beschäftigen. Und dann natürlich in einem zweiten Teil der Predigt wird es dann auch ganz konkret darum gehen, was dieses Gleichnis, was heute dran ist, selbst ganz konkret zu uns sagt. Nochmal kurze Wiederholung. Christoph hat letzte Woche ja schon eine Einführung gegeben und hat uns dann erläutert, dass also einmal Gleichnisse, diese Stilform, nenne ich das mal, des Gleichnisses ein von Jesus ganz bevorzugtes Mittel der Erklärung von geistlichen Dingen war. Es gibt zahlreiche Gleichnisse und die dienen immer so ein bisschen dazu, den Leuten etwas begreifbarer zu machen, was sie vielleicht nicht so gut verstanden hätten, wenn man ihnen es einfach so platt und kurz mit einigen theologischen Begriffen um die Ohren gehauen hätte. Und es ist so, dass diese Gleichnisse interessanterweise ein bisschen Ähnlichkeit vom Aufbau her mit einem Witz haben. Und noch was dazu, dass dieser Witz, den Jesus damals den Leuten erzählt hat, von den Leuten auch verstanden wurde. Die haben das Gleichnis verstanden. Es ist nicht so, wir lesen manchmal heute ein Gleichnis und kommen nicht gleich auf die Auflösung und denken nicht gleich, ja, das ist ja genau die Sache, die man da rauslesen muss. Aber die Leute, mit denen Jesus geredet hat, die haben schon verstanden, worum es geht. Tja, dann hat uns Christoph letzte Woche einen Anwaltswitz erzählt. Nun bin ich an der Reihe. Und deswegen könnte ich euch einen schönen Pastorenwitz erzählen. Aber Jesus hat mal gesagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt auf die linke hinhalt. Und deswegen erzähle ich euch jetzt keinen Pastorenwitz, sondern noch einen Anwaltswitz. Genau genommen ist das nämlich eigentlich gar kein Anwaltswitz, sondern das ist eigentlich eine reale Geschichte, die sich in den USA abgespielt hat und die kursiert so in Internetforen und so, aber das ist wirklich ein realer Fall, der sich vor einem US-amerikanischen Gericht abgespielt hat und da geht es um eine Sachverständigenbefragung durch einen amerikanischen Anwalt. Der Sachverständige ist Mediziner und Frage-Antwort-Spiel. Es fragt immer der Anwalt und es antwortet der Mediziner. Frage Anwalt: Doktor, wie viele Autopsien haben Sie an Toten vorgenommen? Antwort: Alle meine Autopsien nehme ich an Toten vor. Frage: Erinnern Sie sich an den Zeitpunkt der Autopsie? Die Autopsie begann gegen 8.30 Uhr. Mr. Dennington war zu diesem Zeitpunkt tot? Nein, er saß auf dem Tisch und wunderte sich, warum ich ihn autopsiere. Da blieb der Anwalt noch ruhig und fragte weiter: Doktor, bevor Sie mit der Autopsie anfingen, haben Sie da den Puls gemessen? Nein. Haben Sie den Blutdruck gemessen? Nein. Haben Sie die Atmung geprüft? Nein. Ist es also möglich, dass der Patient noch am Leben war, als Sie ihn autopsierten? Nein. Wie können Sie sich da so sicher sein, Herr Doktor? weil sein Gehirn in einem Glas auf meinem Tisch stand. Hätte der Patient nicht trotzdem noch am Leben sein können? Darauf der Arzt: Ja, es ist möglich, dass er noch irgendwo, dass er noch am Leben war und irgendwo in den USA als Anwalt praktizierte. Das hat dann damals den Buße von $3,000 gekostet, aber der Arzt hat sie gerne bezahlt, sagt man sich. Ja, ähnlich wie bei einem guten Witz ist auch beim Verstehen eines Gleichnisses einiges wichtig, was ich euch jetzt darstellen möchte. Mein Punkt 1, der es da erscheinen möge, ist den richtigen Dreh finden beim Lesen. Also hier ganz konkret auch beim Lesen eines Gleichnisses. Und da gibt es, wenn man sich überlegt, was da wo eigentlich gemeint ist, 4 Punkte, an denen man sich so ein bisschen durchhangeln kann. Der erste Punkt ist: Wer hört da eigentlich zu, wenn Jesus mit jemandem redet? Wer ist der Zuhörer? Und dann, was gibt es eigentlich für Bezugspunkte? Bezugspunkte, hat Christoph letzte Woche auch schon mal erläutert, Bezugspunkte sind die Dinge, die man wissen muss, die Aspekte, damit man es überhaupt versteht. Um den Witz zu verstehen, muss man wissen, was eine Autopsie ist. Um das zu verstehen, muss man wissen, was ein Gerichtsverfahren ist und dass ein Sachverständiger da antworten muss. Man muss auch wissen, wie Anwälte so intellektuell drauf sind. Und dann versteht man den Witz. Also diese ganzen Basics, die hier drin stecken halt, die muss man vorher kennen. Und dann muss man sich auch mal überlegen, wo ist eigentlich die Pointe? Was ist eine Pointe? Dazu gucken wir uns nochmal einen kleinen Clip an. So, jetzt habe ich fast alle meine Lieblingsserien durch. Das war Trigger Happy TV mit Dom Jolie. Also das ist eine englische Fernsehserie so mit versteckter Kamera und so. Und ja, daran sieht man, was eine Pointe ist. Nämlich eine Pointe ist eine überraschende Wendung, ein Drehpunkt, der plötzlich irgendwo in der Geschichte ansetzt und wo wir dann bei einem Witz das Lachen anfangen und wo wir vielleicht bei einem Gleichnis das Nachdenken anfangen. Ein Moment, der uns aufhorchen lässt in dieser Erzählung. Und dann, die letzte Frage ist dann noch, was war dann eigentlich die Message für die Zuhörer damals in der konkreten Situation, nicht für wie wir es heute lesen, sondern für denjenigen, dem das Gleichnis erzählt worden ist. Und da ist interessant, dass dann oft dieser Drehpunkt, diese Pointe, der dritte Aspekt, dass der manchmal der Schlüssel dafür ist, um zu verstehen, was eigentlich Jesus damit überhaupt zum Ausdruck bringen wollte. Also diese 4 Punkte, wer hört zu, was sind die Bezugspunkte, was ist die Pointe und was kann man dann daraus schließen, was war da die Message damals dafür, das ist hilfreich, um ein Gleichnis zu lesen. Und da wollen wir uns dann auch gleich mal drüber hermachen. Aber das möchte ich an diesem Punkt heute nochmal sagen, nur ein Aspekt. Es ist wichtig, wenn man etwas auslegt, wenn man ein Gleichnis oder wenn man irgendeinen Text auslegt, dass man sich natürlich darüber Gedanken macht, was hat dieser Text eigentlich für eine beabsichtigte Wirkung gehabt, was hat sich derjenige dabei gedacht, der es erzählt hat und was ist dann sozusagen halt eigentlich der ganz konkrete Inhalt, der damals gemeint war. Das ist ein Aspekt von jedem Text. Aber die Bibel tickte an dem Punkt noch ein bisschen anders und ich möchte das auch nicht verschweigen. Denn es ist hilfreich und seriös, als ersten Punkt, wenn ich mich damit beschäftige, erst einmal diese richtige Auslegung zu erfragen. Aber ein weiterer Punkt ist auch, dass mich im Text auch mal ganz anders ansprechen kann, indem er vielleicht eine andere, aktuellere Bedeutung nochmal gibt, die vielleicht damals gar nicht so gemeint war. Und deswegen sollte man auch nie ganz unberücksichtigt lassen, dass es den Heiligen Geist gibt, wenn man die Bibel liest. Der Heilige Geist, den Jesus versprochen hat als Helfer, der gekommen ist dann an Pfingsten, der kann mir helfen, auch eine Bibelstelle aufzuschlüsseln. Er kann mir einmal helfen, den richtigen Aspekt zu verstehen, wie Jesus es damals gesagt hat. Er kann aber auch mal in einer Situation mal anders zu mir sprechen, und zwar so, dass das mal eine neue Bedeutung bekommt. Vielleicht einfach nur eine aktuelle Bedeutung, eine, die heute übertragen ist auf unsere Situation, etwas Neues meint. Es kann aber auch mal sein, dass ich mal die Bibel aufschlage und darin etwas entdecke oder mich ein Vers irgendwie anspricht und der mich so anspricht, wie er gar nicht gemeint war. Jetzt Achtung, Vorsicht, riesengroßes Ausrufezeichen. Das ist keine Methode, mit der man immer an die Bibel rangehen sollte. Und man sollte auch nicht so mit dem Willen rangehen, da irgendwo willenlos irgendwas aufzuschlagen und etwas zu lesen, was man nicht versteht und es dann auf seine Situation zu übertragen. Aber es kommt manchmal vor. Und ich erkläre euch mal eine Geschichte dazu, die mir mal selber passiert ist. Und zwar, ich bin ja eben auch Jurist und habe mal mein erstes Staatsexamen gemacht. Und das erste Staatsexamen bei Juristen ist eine ziemlich harte Angelegenheit. Man hat jahrelang so ein Studium, wo man nicht so besonders gefordert ist scheinbar. Und dann kommen so wirklich brockenhaft kommt dann so eine Examenswoche auf einen zu, die besteht am Anfang aus 4 Klausuren und dann hat man ein Wochenende Pause dazwischen, dann kommen nochmal 4 Klausuren. Die dauern 5 Stunden und da muss man den ganzen Stoff, den man 5 Jahre vorher gelernt hat, abspulen in diesen Klausuren. Und wenn man die vergeigt, ist man durchgefallen. Ganz furchtbar. Und also nicht so eine sukzessive Geschichte. Es zählt auch nichts, was ich vorher gemacht habe. Es zählt nur diese Examenswoche. So, in der besagten Examenswoche im ersten Staatsexamen, damals an dem Wochenende, wo ich mich eigentlich erholen wollte und wo ich dann auch an dem Samstag noch mal ein bisschen für eine Klausur was vorlernen wollte, was ich da angeboten hätte und was die meisten damals auch gemacht haben, ist was Blödes passiert. Da hat eine gute Bekannte von mir ein ernsthaftes Problem gehabt und hat meine Hilfe gebraucht. Und jetzt war ich mir extrem unsicher, was ich tun soll. Soll ich sagen, okay, jetzt ist erstmal dieses Examen für mich oberste Priorität, was es ja eigentlich auch sein sollte, oder soll ich das bleiben lassen und diesen Samstag opfern und das machen. Und dann bin ich damals gerade junger Christ gewesen, ein Jahr ungefähr, und habe die Bibel aufgeschlagen und da ist mir Psalm 127 in die Hände gefallen. In dem steht Folgendes drin. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. So, ich habe diesen Vers damals gelesen, als ich darüber gebetet habe, was ich tun soll. Und dann ist mir das Ding über die Leber gelaufen. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich so allgemein eine allgemeingültige Aussage ist, aber das war es. Und ich habe es wirklich gespürt, das war eine Aussage für mich. Und ich habe mich an diese Aussage gehalten. Und ich will das nicht allzu sehr auswälzen, es hat geklappt. Also diese Zusage, die mir da gegeben worden ist, war eine Zusage für mich, die aber bestimmt keine allgemeingültige Aussage ist. Und da gibt es auch ein Negativbeispiel dazu. Ich habe damals diese Geschichte frohgemut allen meinen Freunden erzählt, sagt toll und so, ne, wie toll der Herr hilft und so in der Situation und wie er mir dabei gestanden ist. Und einer hat ein Jahr später das Examen geschrieben und der hat mir erzählt, Mann, Thorsten, du hast ja diese tolle Bibelstelle da gehabt und so und ich bin auch nicht so gut vorbereitet, ne, geh mal gut rein, das hat dann leider bei ihm nicht geklappt, das war dann ganz übel. Und das ist eben nicht eine Bedeutung, die alle daraus ziehen, sondern es kann aber mal sein, und vergesst das nicht, es kann auch mal sein, dass es mal anders ist, und dann wundert euch nicht, dass das so ist. Ja, das Grundproblem ist, das ist mein letzter Unterpunkt zu dem Thema Theorie, Auslegung, wie man auslegen kann, ist das Grundproblem bei der Auslegung ist eigentlich, wer ist eigentlich die letzte Instanz, wenn es darum geht, zu erforschen, ob ich jetzt eigentlich das Richtige rausgelesen habe? Wer sagt mir nachher eigentlich, ob das stimmt? Und ich habe vor ein paar Wochen, ein paar Monate ist glaube ich jetzt schon her, meine Predigt gehalten, da habe ich damals mal ein negatives Feedback bekommen, da habe ich nämlich über dieses Drei-Boxen-System gesprochen. Das meinte eigentlich sowas Ähnliches, das war auch so ein Erklärungsmodell, eine Bibelaussage in eine von drei Boxen reinzulegen, gilt dieser Aspekt nur für eine einzige Person in einer konkreten Situation oder gilt er eigentlich für alle, aber man muss mal so gucken, wie die sonstigen Umstände sind, oder gilt er überhaupt nicht? Also wäre eine Möglichkeit, das auch so anzupacken, und da stecken auch so ein paar Auslegungskriterien drin. Man kann auch diese vier Punkte nehmen, die wir jetzt für die Gleichnisse nehmen. Aber es gibt ein zentrales Problem. Es gibt das Problem, wer gibt mir nachher einen Stempel drauf, dass jetzt das, was ich da gemacht habe, mit bestem Wissen und Gewissen und mit einer guten Methode denn das Richtige ist, was ich da rauslesen soll. Und gibt es jetzt ein paar denkbare Möglichkeiten. Nämlich vielleicht die herrschende Meinung, das sagen die Juristen immer, da gibt es überall, wo ich einen Text auslege, gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Köche, ne, jeder kocht die Suppe selber nach seinem Rezept, und bei den Juristen gibt es dann immer in den Kommentaren, steht immer drin, herrschende Meinung so und so, steht meistens immer, Klammer auf, andere Auffassung, BGH, Bundesgerichtshof, das ist die letzte deutsche Instanz, wenn der eine andere Meinung hat, dann kann die herrschende Meinung noch so herrschend sein. Also das Problem ist einfach, wenn es eine herrschende Meinung gibt, muss die nicht richtig sein. Und sie ist eben auch nicht das Reden von Gott selbst, sondern sie ist etwas, was sich viele Menschen denken. Das kann manchmal mal gar nicht so richtig sein, wenn man mal so historisch mal so zurückguckt, was viele Leute mal eine Zeit lang irgendwann mal in einem historischen Kontext über eine Wahrheit gedacht haben. Ja, dann, ich habe doch die Bibel selbst. Die Bibel ist doch wahr und ist doch Gottes Wort. Dann halte ich mich doch einfach daran, was die Bibel sagt. Ja, das ist aber nicht so einfach, weil wenn ich die Bibel nicht richtig verstehe, dann habe ich auch ein Problem. Ja? Und deswegen habe ich eine böse Mitteilung für euch. Eigentlich eine gute Mitteilung, aber eine Mitteilung, die euch ein bisschen Verantwortung kostet. Die letzte Instanz dafür, ob ihr den Bibeltext richtig verstanden habt, das ist eure Verantwortung gegenüber Gott. Es ist so, keiner nimmt euch das ab. Ihr könnt zum Pastor laufen, ihr könnt zu irgendeinem, der hier vorne zum Beispiel bei uns rumsteht, laufen. Ihr könnt einen Frageschreiben an den Vatikan richten. Ihr werdet vielleicht zu einer kniffligen Frage, die verschiedene Auslegungen theoretisch ermöglicht, verschiedene Antworten bekommen. Und dann müsst ihr euch entscheiden, was ihr in eurer Verantwortung vor Gott aus einer konkreten Geschichte machen wollt. Und das nimmt euch keiner ab. Das heißt also, ihr könnt euch nur, genau wie wir das auch tun, seriös darum zu bemühen, die Bibel ernst zu nehmen, sie mit allen guten Auslegungsmethoden zu lesen, vielleicht auch mal jemanden zu fragen, vielleicht auch mal in eine Mini-Church zu gehen und dort mit Leuten darüber zu reden. Aber schlussendlich ist es eure eigene Verantwortung. Und die ist natürlich nicht frei, die Wahrheit wird nicht dadurch wahr, dass ihr irgendeinen Gedanken habt, sondern es ist eure Verantwortung, diese Wahrheit zu finden. Und da gibt es eine gute Aussage in der Bibel, wer sucht, der wird finden. Und ich glaube einfach, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist schenkt, eine Bibelstelle richtig zu erklären, dann hilft er uns dabei, in der Welt zu verstehen, dass das auch klappt. Gut, also dann, deswegen unser heutiges Gleichnis, versuchen wir es doch mal. Das ist das Gleichnis vom großen Abendmahl. Ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen auf der Folie. Hintergrund sieht man eine Festivität, die anberaumt ist, und ich lese euch das einfach mal vor. Das große Abendmahl. Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, da hat Jesus ganz kurz vorher, muss ich erklären, was erzählt davon, Reich Gottes und wie man da hinkommt und so, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Komm, denn es ist alles bereit. Und sie fingen alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach: Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen. Darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Die Stelle steht bei Lukas, im Lukas-Evangelium, im 14. Kapitel, die Verse 15 bis 24, wenn ihr nachlesen wollt. Ja, dann machen wir uns einfach mal drüber her und gehen mal anhand dieser 4 Punkte mal durch, was uns diese Stelle vielleicht aufschließen möchte. Wer hört zu? Wer hört da eigentlich zu? Steht an der Stelle ganz einfach drin. Einer hört das und der sagt so: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Und dann: Jesus sprach aber zu ihm. Also Jesus spricht diese Person an, einen Gast, er sitzt da, er ist eingeladen, Jesus, das kann man in der Bibelstelle vorher nachlesen, also im 14. Kapitel, Jesus ist bei einem Pharisäer eingeladen und anwesend sind dort Pharisäer und Schriftgelehrte, so steht es im Vers vorher drin. Das heißt also, die Person, die dort gesessen hat, war also auch ein Pharisäer und oder Schriftgelehrter, also eine geistlich hochstehende Persönlichkeit, jemand, der eine geistliche Führungsposition innehatte. Und zu dieser Person sprach Jesus, aber wenn man so am Tisch sitzt, dann haben die anderen natürlich auch mitgehört. Das heißt, es war eine Rede, die jetzt alle Leute, die da gesessen haben, mitbekommen haben. Also eben alles Pharisäer und Schriftgelehrte. Dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, zu den Bezugspunkten. Also ein bisschen zu erklären, was ist da eigentlich passiert und wie haben die Leute das verstanden, was Jesus gesagt hat, wie haben sie den Witz, die Pointe vielleicht aufgenommen. Und da ist die erste Frage, die sich gleich stellt, auch für uns heute nochmal stellt, ist: Was ist eigentlich ein Pharisäer? Und jetzt ist es so, die biblisch Vorgebildeten, die haben immer so ein bisschen so einen Negativeindruck von Pharisäern. Pharisäer werden so ein bisschen so strenge Leute und da schießt Jesus öfter mal dagegen und haut denen wilde Sachen um die Ohren. Aber damals war es so, da war ein Pharisäer nicht jemand, der irgendwie unbeliebt war oder eine negativ besetzte Person war, sondern eigentlich jemand, der im Volk ganz beliebt war, der sogar oft ein Fürsprecher des Volkes war und im jüdischen Volk sehr angesehen war, weil die Pharisäer waren Leute, die haben es mit dem jüdischen Glauben sehr ernst genommen. Das waren sehr ernsthafte Leute, die versucht haben, das jüdische Gesetz so optimal, wie es eben ging, einzuhalten von ihrer Ebene aus. Und was glaubt denn an dieser Pharisäer? Was ist denn das, was der sich eigentlich gedacht hat? Der sagt ja da was, ne? Er redet ja davon, dass glücklich ist so, oder selig ist, der dann an diesem göttlichen Gastmahl teilnimmt. Das muss man sich die Situation vorstellen. Man sitzt bei lecker Essen so zusammen, bei diesem Mahl, in diesem Haus. Jesus ist also auch einer von vielen Gästen. Und einer sagt dann so, ja, glücklich, wenn man daran teilnehmen kann. In einer fröhlichen Laune, wenig betrübt. Und das macht deutlich, dass dieser Gast ein bestimmtes Bild hatte. Die Art, wie er von diesem göttlichen Gastmahl redete. Und das macht nämlich deutlich, dass er einmal dachte, das, was damals eben die Juden gedacht haben, dass es einmal ein himmlisches Königreich geben wird, wo dann dieses Gastmahl stattfindet. Und dieses Reich Gottes, dieses himmlische Königreich, das wird mal durch einen Messias, so haben die Juden geglaubt und so wurde es ihnen auch verheißen, begründet. Und das ist ein, so haben sich die Juden damals gedacht, ein irdischer Prinz, so irgendjemand also mit einer gewissen Vollmacht, mit einer gewissen auch weltlichen Gewalt. Und der dann endlich den Juden auch einen politischen Umschwung schenken wird. Die Juden waren ja damals unterdrückt, waren ein besetztes Volk, waren von den Römern besetzt. Ein bisschen wie im gallischen Dorf. Die Römer waren dort und so und nur eine unbeugsame Schar von Pharisäern. Und deswegen haben sich die Juden gedacht, wenn dann dieser Messias kommt, der schmeißt diese verhassten Römer hier raus und dann wird es endlich wieder geistlich korrekt zugehen. Und im Übrigen wird dann eben, das kommt auch so in diesem Bild von diesem Gastmahl raus, dann wird es irgendwie auch eine schöne Zeit werden, eine Zeit von irdischem Frohsinn, von einer schönen Tafel, von einem glücklichen Beisammensein. Übrigens links ist es so ein Bild, so wie ein Pharisäer dann vielleicht so praktisch ausgesehen hat. Ja, und dann das Wichtigste bei dieser Geschichte, die Pharisäer und auch dieser Zuhörer, dieser eine, die haben gedacht, ich bin da ganz bestimmt mit dabei. Weil nämlich die Juden waren das verheißene Volk. Denen war gesagt, ihr werdet eines Tages mal mit dabei sein, wenn der Messias kommt. Jetzt gibt es einen zweiten Aspekt, den man für die Bezugspunkte braucht. Es gibt ja zwei Einladungen. Es gibt erstmal eine allgemeine Einladung in den Text, so alle waren eingeladen und dann schickt der Gastgeber nochmal diesen Knecht rum und sagt so, und jetzt heute Abend geht's wirklich los, heute Abend ist das Gastmahl. Das ist, das muss man verstehen, damals eine ganz übliche orientalische Sitte gewesen. Heute macht man das ja nicht so, heute schreibt man eine Rundmail und sagt, in einer Woche habe ich Geburtstag und dann passiert das und das. Und damals war es so, da hat man erstmal die Leute schon mal vorbereitet, dass sie sich darauf einstellen konnten und wenn es dann losging, wenn dann das Gastmahl bereitet war, dann schickte man seinen Knecht los. Vollkommen normale Geschichte, da hat sich noch keiner drüber gewundert. Dann gibt es aber die Absagen. Heute sagt man vielleicht mal lockerer sowas ab, aber die Absage hat auf jeden Fall eine Sache zu bedeuten. Nicht, dass die Gäste, die dann am Anfang nicht gekommen sind, diese ursprünglich Geladenen, das waren keine Lügner, die schon beim ersten Mal nicht kommen wollten, sondern sie entschuldigen sich ja dann, dass, oh, tut mir leid, ich habe da wichtige Dinge, die kann ich heute nicht machen. Sie waren ursprünglich wohl eher geschmeichelt, zu diesem Gastmahl kommen zu dürfen, aber sie haben dann letztendlich dann doch nachher, als es dann konkret wurde, als der Knecht kam, gedacht, naja, so wichtig ist die Geschichte doch nicht. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Und drücken damit eigentlich etwas aus, was der Gastgeber, vor allen Dingen ein orientalischer Gastgeber, verstehen musste, nämlich eine Beleidigung. Es ist eigentlich eine Beleidigung, dann jemandem zu sagen, du, ich habe andere, bessere Interessen und komme heute Abend zu dir nicht. Und das war damals noch eine viel größere Beleidigung, als es heute wäre. Heute hätten wir da Verständnis dafür. Und im Übrigen, die drei Probleme, die dann da genannt werden, die haben wir heute ja eigentlich auch noch. Die drei Probleme nämlich, die dort angesprochen sind, der eine hat einen Acker gekauft, der zweite hat einen gespannten Ochsen gekauft oder mehrere Gespanne, der dritte hat frisch geheiratet. Das sind auch heute beliebte Ausreden, dass wir uns um unser Haus, unser Auto vielleicht, wir haben ja heute weniger Ochsen, und um unsere Frau kümmern. Das wären heute auch Dinge, wo wir sagen würden, das hat doch eine hohe Priorität und ist doch gar nicht so verwunderlich, dass man, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, da vielleicht absagt. Gut, das also zum Verständnis. Das war die Situation, wie man das so verstehen musste. Es ist eine Einladung ausgesprochen worden, die erste Einladung war da, da haben alle noch gesagt, ja, okay, komme ich irgendwann mal. Und dann kam der Knecht und sagte, heute Abend geht's los und dann haben sie sich alle rausgeredet. Ja, was ist denn jetzt die Pointe dabei in der Geschichte? Habt ihr euch das schon mal überlegt, als ich das am Anfang gesagt habe, was ist bei dieser Gastmahlszene jetzt eigentlich der Drehpunkt? Der Zuhörer muss sich nämlich schon an einem Punkt ziemlich wundern. Und zwar nämlich, dass dieser Gastgeber, der die Leute da eingeladen hat, anscheinend ziemlich schnell beleidigt ist. Hm? Denn klar zeigen die Gäste, dass ihnen andere Dinge ein bisschen wichtiger sind. Haus, Beruf, Freizeit, Frau. Aber der Gastgeber hätte doch einfach eine Sache machen können, die man heute manchmal auch macht. Er hätte einfach das Gast mal abblasen können und sagen können, na gut, dann halt nicht. Die Leute sagen alle ab. Dann mache ich es halt ein bisschen später. Hm? Und dann feiere ich da mit meinen Freunden. Und stattdessen tut er etwas Ungeheuerliches. Ich glaube, das ist damals ungeheuerlich und es wäre heute auch nicht ganz so üblich. Er sagt nicht, ach komm Leute, ich blase das ab. Oder er sagt auch nicht, dann kommen wenigstens ein paar Leute oder schickt dann wenigstens irgendwie deinen Sohn oder sonst was. Sondern er schickt seinen Knecht los und holt gesellschaftlich Geächtete von der Straße. Und fängt damit erstmal an, Leute aus dem Volk, auch aus dem Volk Israel zu nehmen, die nicht so einen guten Sozialstatus hatten. Behinderte, kranke Menschen, arme Menschen, Leute, die auf der Straße lebten. Und da musste man dann schon nachdenken und denken, na, warum holt er denn jetzt die da rein? Das ist eine schöne soziale Geste, aber das ist ja sein Gastmahl, wo er jetzt seine Freunde eigentlich ursprünglich einladen wollte. Warum soll das jetzt passieren? Hm? Und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Der nächste Punkt ist, nachdem der Knecht diese Anweisung bekommen hat, lad doch die Krüppel und die Blinden und die Armen ein, komm, dann geh auf die Straßen und hol jeden, der da noch rumläuft. Und das heißt, das waren auch Fremde. Und das war nun wirklich etwas, was also in den Ohren eines orientalischen Patriarchen und auch dieser Gäste bei dieser Sache vollkommen ungeheuerlich klingen musste. Irgendwelche Leute, nicht mal Juden, Unreine, Leute, die da rumlaufen, Fremde. Und das würde uns heute, wenn wir selber in der gleichen Situation wären, auch nicht unbedingt so einfallen. Was war denn dann die Message für die Zuhörer damals, die dieses Gleichnis gehört haben? Sollen das jetzt heißen, dass, wenn man diese Geschichte überträgt, ein Gleichnis, ein Beispiel, was ja jetzt eigentlich was anderes ausdrücken soll, soll das jetzt heißen, wenn eure Freunde aus nachvollziehbaren Gründen mal keine Zeit haben, dann ladet Behinderte, Arme, Blinde und Ausländer ein zu euch nach Hause. Das wäre jetzt gar nicht mal so eine verdrehte Auffassung, weil wenn ihr euch mal die Mühe macht und ich ermutige euch einfach mal dazu, schnappt euch doch mal die Woche mal die Bibel und lest auch dieses Gleichnis, nicht nur die Hausaufgabe, die ihr nachher noch am Abgang kriegt, sondern lest euch das nochmal in Ruhe selbst durch. Ein Kapitel vorher sagt Jesus nämlich auch was über Arme, Behinderte und so weiter. Dort sagt er nämlich, wenn ihr mal jemanden einladen wollt, dann ladet doch mal Arme, Behinderte und so weiter ein. Denn da werdet ihr einen Schatz im Himmel haben und nicht nur, wenn ihr eure Freunde einladet, die ihr sowieso einladet, sondern das ist eine wirklich gute Tat. Und ich glaube auch, dass Jesus das durchaus so gemeint hat. Jesus hatte immer ein Herz für Verlorene, für Ausgestoßene, für Kranke. Er hat Leute geheilt, er ist rumgelaufen, er hat sich nicht geschämt, sich mit irgendwelchen Leuten abzugeben. Er hat wirklich alle Leute von Herzen lieb gehabt und hat sich den wildesten Leuten zugewandt. Das ist etwas, was wir uns manchmal ein bisschen so als Beispiel nehmen könnten in der Sache. Aber will er es an der Stelle damit zum Ausdruck bringen? Wollte er damals erzählen zu diesem Gast, wenn du mal eine Party machst und die Leute kommen nicht, dann nimm alles von der Straße, was da kommt. Da sind wir jetzt schon wieder bei einem Problem der Auslegung. Wenn man die Bibel ernst nimmt und wenn man sagt, ich mache alles das, was in der Bibel drin steht und die Bibel ist klar an dem Punkt, dann müsst ihr das tun. Das heißt, da müsste man diese Stelle so verstehen, wenn ihr mal eine Party macht und Leute kommen nicht, dann geht auf die Straße und geht zum Bahnhof und holt dort die Leute, die irgendwo in der Kloake drin liegen und die gerade voll besoffen sind, Punks sind oder Leute, vielleicht geht doch mal, fahrt mal in eines der Behindertenheime von Würzburg und holt dort die Leute ab und ladet sie zu eurer Party ein. Klammer auf, wäre schön, wenn einige Leute das wirklich mal machen würden und den Leuten mal zeigen würden, dass sie wertvoll und geliebt sind. Ne? Aber ist das die Botschaft dieses Textes an uns? Nein. Weil nämlich an dieser Stelle geht es ganz klar von Anfang an bei der ersten Frage schon um das Reich Gottes. Da redet dieser Gast, redet vom Reich Gottes und von den Leuten, die mit dabei sind bei diesem Gastmahl. Und Jesus antwortet ihm in der Stelle ganz direkt darauf. Wie muss man denn dann die Geschichte verstehen? Für die Leute damals vollkommen klar. Es wurde über das Reich Gottes geredet. Das heißt, dieses Gastmahl ist das Gastmahl Gottes. Der Gastgeber ist Gott selbst. Und der ausgesandte Knecht, der da rumgelaufen ist und jetzt zu diesem Gastmahl eingeladen hat, das war Jesus. Damit hat er sich selber gemeint. Und wer waren die ursprünglich Eingeladenen? Das war das Volk Israel. Und damit auch die frommen Leute, die sich selber für frommen gehalten haben, die damals meinten, dass sie haben ihren Platz am Gastmahl schon gepachtet. Das waren auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, seine Zuhörer. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum die Predigt heute verdreht heißt. Jesus verdreht nämlich jetzt dieses Bild von diesem Pharisäer, der da drin steht und denkt, ich bin eigentlich schon dabei, ich muss eigentlich nichts Besonderes tun oder ich hab die Einladung gepachtet. Dieser ist der festen Überzeugung, dieser Gast, dass die ursprüngliche Einladung, diese erste Einladung, die der Gastgeber ausgegeben hat, an das Volk Israel, da kommt ein Messias, dass die ohne weiteres gilt und dass die ein, auch was ganz anderes meint, als das, was Jesus vielleicht im Kopf hat, dass sie ein Festessen meint, ein irdischer Spaß. Etwas, wo man sich dann gut gehen lässt, so eine Art so primitive Paradiesvorstellung, wo Milch und Honig fließen und alles so zum Besten steht. Ein egoistisches Vergnügen. Und das Ganze auch noch nicht jetzt, sondern träge in die Zukunft verschoben. Ah, schön für die, die eines Tages mal beim Reich Gottes sitzen und dann dort sich gut gehen lassen können. Das ist die Perspektive von dem Gast. Und wahrscheinlich auch von allen anderen Leuten, die da schon mit spitzen Ohren wahrscheinlich zugehört haben, was dieser Jesus da erzählt. Und Jesus macht dem Gast damit deutlich, dass er selbst der Knecht ist, der rumläuft und dass er zu Gottes Reich einlädt. Und dass die zweite Einladung, die der Knecht ausgesprochen hat für das Gastmahl, jetzt ist. Jetzt, da wo Jesus da ist. Und er macht ihm deutlich darum, dass es darum geht, diese Einladung auch tatsächlich anzunehmen und sich nicht von irgendwelchen irdischen Dingen gefangen nehmen zu lassen. Und dies mit einer durchaus harten Konsequenz, denn wer diese Einladung nicht, diese zweite Einladung nicht annimmt, der ist bei diesem Gastmahl nicht mit dabei. Glaubt ihr mir das? Ich muss nochmal ein Vers rausholen. Es wäre schön, wenn wir nochmal das irgendwie hinkriegen würden, dass ich die Bibelstelle nochmal auf die Folie kriege. Wir müssen ein bisschen zaubern da oben. Man könnte nämlich, wenn man diese Bibelstelle liest, den letzten Vers falsch verstehen. Lest mal unten, das ist der Vers 24. Da heißt es, denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Wer sagt da was zu wem? Vorher ist ja die Geschichte so, dass Jesus das Gleichnis erzählt und dass der Gastgeber immer mit seinem Knecht spricht. Geh schnell hinaus auf die Straßen und der Knecht sprach und der Herr sprach zu dem Knecht. Das ist ein Dialog zwischen dem Herrn und dem Knecht immer. Aber der letzte Satz, ich lese ihn nochmal vor. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ich sage euch. Das heißt, da spricht nicht mehr der Gastgeber mit dem Knecht, das ist ein Plural, da spricht Jesus jetzt wieder mit seinen Zuhörern. Und das ist ungeheuerlich. Er sagt da, denn ich sage euch, ich Jesus sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, damit meint er, ihr, die jetzt da sind, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Mein Abendmahl. Also eine harte Aussage, die auch von den Leuten so verstanden worden ist. Und er sagt noch weiter, statt die Leute, die sich jetzt in Sicherheit wiegen und denken, sie sind mit dabei, ne, werden vielleicht auch Leute, die nicht so angesehen sind. Dieses Beispiel von den Behinderten und Armen, die eine gesellschaftliche Unterschicht waren damals, noch viel schlimmer als heute. Selbst diese Leute können kommen, die sind auch eingeladen. Und die sind gar nicht so streng und so äußerlich so rechtschaffen und geben sich so fromm wie du, sondern das sind arme Schweine, die auf der Straße leben und vielleicht auch, wo die Leute manchmal gedacht haben, die haben sich das vielleicht auch selber so ein bisschen zugefügt. Vielleicht liegt das an ihrem unmoralischen Lebenswandel, dass sie jetzt in der Gosse sind und dass sie sich eben nicht an diese Reinheitsgesetze gehalten haben, die das Volk Israel dabei hatte. Und das müssen die sich da anhören, diese Pharisäer. Und die sind einfach nur mit dabei, bei diesem Gastmahl, weil sie der Einladung gefolgt sind. Sitzen sie jetzt mit am Tisch. Und das muss in den Ohren der Zuhörer damals, nicht nur des Eingangs, sondern alle, die am Tisch scheinen, nicht nur ein Schock sein, es könnte ein Schock sein, dass man, huch, tatsächlich, ich erkenne, da habe ich etwas falsch gemacht, sondern das ist eine offene Provokation. Und deswegen dreht Jesus an dieser Stelle, in diesem Gastmahl, das Weltbild dieser selbstgerechten Frommen, die sich selber eigentlich schon für komplett fertig halten, um und legt den Finger in die Wunde. Wer jetzt aber genau hinhört, der wird auch daran erkennen, dass es hat ja einen Gleichnischarakter und das ist ja jetzt auch keine 1-zu-1-Geschichte, die jetzt bereits eine Erklärung darüber abgeben soll, ob die konkret Anwesenden, die jetzt dazugehört haben, nicht an diesem Gastmahl teilnehmen. Und das sagt bestimmt auch nicht aus, dass all die Leute, die dann nachher eingeladen wurden, dass die einen Freifahrtschein in den Himmel haben, im Reich Gottes, sondern Jesus möchte eigentlich sagen, dass was am wichtigsten ist, um ins Reich Gottes zu kommen, ist, die Einladung dann anzunehmen, wenn sie ausgesprochen wird. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass die Leute, die da sitzen, die hätten ja die Einladung auch noch annehmen können. Ihnen wird ja diese Geschichte gerade als Gleichnis erzählt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht
eine bösartige Rede war, sondern dass der Hintergrund von Jesus war, das einfach klar zu machen, dass jetzt die Zeit der zweiten Einladung ist, wo er gekommen ist und die Menschen in die Nachfolge gerufen hat. Und deswegen ist für alle Menschen damals und heute der Weg zu Jesus offen, wenn wir die zweite Einladung annehmen. Wenn wir erkennen, die Zeit ist jetzt, Jesus ist derjenige, der uns zu diesem Gastmahl einlädt. Er sagt, jetzt ist das Reich Gottes gekommen, ich bin da. Das ist die Auslegung von der Geschichte. Und so haben sie damals auch verstanden. Das hat keiner missverstanden. Und deswegen die abschließende Frage an dich zum mit nach Hause nehmen, die man sich natürlich dabei stellen muss, wenn man die Geschichte auf sich selber überträgt, kann man jetzt auf verschiedene Gedanken kommen. Die erste Frage ist, bist du selber schon ein Nachfolger? Hast du die zweite Einladung angenommen? Und wenn nein, wenn du das noch nicht gemacht hast, willst du die zweite Einladung annehmen? Hast du die Rede verstanden? Hast du verstanden, was Jesus dir sagen wollte? Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, was dir heute vielleicht gekommen ist, wenn du heute hier drin gesessen hast. Vielleicht hast du die Einladung schon mal angenommen, die zweite Einladung. Und bist vielleicht, hast den Schritt gemacht und bist in die Nachfolge von Jesus gegangen. Du hast Gott dein Leben übergeben und bist Christ geworden. Und dann ist dir vielleicht besonders diese Stelle aufgestoßen mit dem Acker und den Ochsen und der Familie. Und denkst du manchmal, dass sich Dinge so zurückhalten, die dich daran hindern, dass du irgendwo gebunden bist, dass dein Verhältnis zu Gott nicht besser wird? Und gibt es da vielleicht etwas, wo du mit Gott mal drüber reden möchtest? Ja, oder hat der Text hier was ganz anderes gesagt? Etwas, was nicht in dieser Erklärung drin war, die man rauslesen kann, wenn man die Hintergründe kennt und die Umstände kennt und die Bezugspunkte und die Pointe verstanden hat. Hat sie dir was ganz anderes gesagt? Möglich. Und ich bin überzeugt davon, dass es auch in einzelnen Fällen so ist. Ja, und ich möchte euch einfach mit in die Woche geben, da war viel Stoff drin. Lest euch diese Stelle selber nochmal durch. Schaut euch die Pointe an. Denkt drüber nach. Und dann zieht eure Konsequenzen nach bestem Wissen und Gewissen draus.